Das ist das Predigtthema für heute. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gottesdienst vor. Dementsprechend habe ich auch das Thema ausgewählt. Und zwar wollen wir haben es jetzt ein bisschen umgestellt. Ihr habt schon gemerkt, der Lobpreisteil war heute ein bisschen kurz. Das liegt daran, dass wir nach der Predigt noch einen längeren Lobpreisteil haben. Ich will jetzt erstmal über das Thema Segen sozusagen predigen. Und im Anschluss hat jeder von euch dann die Möglichkeit, für sich beten zu lassen und auch einen speziellen Segen nur für sich zu empfangen. Dafür hat extra das gesamte Gebetsteam sich bereitgestellt, dass die nach der Predigt nach hinten gehen werden. Wir werden dann einen Instrumentalteil von Musik haben. In der Zeit könnt ihr entweder still sitzen bleiben für euch und selbst ins Gebet kommen oder nach hinten gehen und für euch beten lassen, euch segnen lassen. Und dann werden wir so langsam so sanft in den Lobpreis einsteigen. Währenddessen ist das Gebetsangebot noch weiter und dann können wir im Lobpreisteil auch noch weiter einfach vor Gott kommen. Aber nun erstmal zum Thema Segen. Was bedeutet Segen? Das Wort segnen auf Hebräisch Barak hat verschiedene Komponenten. Es heißt, übersetzt könnte man es mit preisen, aber auch mit niederknien oder mit segnen übersetzen. Und eigentlich kann man es auch übersetzen mit jemandem Gutes zusprechen. Das heißt, wenn wir als Menschen, oder in der Bibel ist es so, wenn wir als Menschen zu Gott Barak sagen, dann knien wir vor Gott nieder und preisen ihn. Wir sprechen ihm Gutes zu, wir sprechen ihm das zu, was ihm gebührt. So wie wenn wir Lobpreislieder singen. Das ist vom Hebräischen her das Wort segnen. Und wenn es von Gott zu uns kommt, das heißt, wenn Gott uns segnet, dann spricht Gott uns Gutes zu. Und ich denke, das hört sich erstmal so simpel an. Gott spricht uns Gutes zu. Aber wenn ihr euch überlegt, wie Gott die Welt geschaffen hat, dass Gott gesprochen hat, es werde Licht und dann wurde Licht. Wenn Gott etwas spricht, wenn Gott etwas sagt, dann ist das nicht einfach nur etwas Dahergesagtes, sondern das hat verändernde Kraft. Und genauso ist es mit dem Segen auch. Wenn Gott uns segnet, dann spricht er Gutes über uns aus und dann wird auch Gutes über uns passieren. Und wir als Mensch zu Mensch, wir sollten auch uns gegenseitig segnen, uns Gutes zusprechen und uns vor allem den Segen Gottes zusprechen. Ich denke, dass auch darin großer Segen liegt. Und wir lesen in der Bibel mehrfach, dass Gott es liebt, zu segnen und Segen zu erfüllen. Und ich habe euch einen ganz speziellen Segen jetzt einfach mitgebracht, der mir sehr am Herzen liegt und an dem ich euch das alles verdeutlichen möchte. Und das ist der Segen aus Hebräer 13, die Verse 20 bis 21. Dort heißt es, der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig in allem Guten, zu tun seinen Willen und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich mag diesen Segen sehr, weil er sehr gehaltvoll ist und einfach so viel Wahrheit drin steckt. Der Schreiber des Hebräerbriefes, wir wissen nicht genau, wer den Hebräerbrief geschrieben hat. Manche mutmaßen, dass es Paulus war, aber es gibt auch andere Mutmaßungen. Aber auf jeden Fall, der Hebräerbrief beschäftigt sich damit, dass er im Prinzip aufzeigt, wie der Gott des Alten Testaments der gleiche ist wie im Neuen Testament und wie Gott durch die gesamte Zeit sein Volk gesegnet hat und es auch uns segnet. Und dann am Ende kommt dieser Segen. Und er leitet ein, man könnte sagen, das ist noch der Rahmen, er ist somit der Gott des Friedens. Und ich denke, das ist bereits ein Segen für sich. Dass wir wissen dürfen, wir haben einen Gott des Friedens. Was bedeutet das, dass Gott ein Gott des Friedens ist? Für mich bedeutet es, dass Gott mit sich selbst im Reinen ist. Gott hat auch Frieden geschaffen zwischen den Menschen und ihm, indem er seinen Sohn gesandt hat, um für die Sünden zu sterben. Und danach steht er hat seinen Sohn wieder heraufgeführt aus den Toten. Gott führt also keinen Krieg gegen uns und auch keinen inneren Kampf gegen sich selbst. Gott braucht keine geheime Agenda. Er muss nicht hinterlistig sein, er muss nicht verführen. Und das bedeutet für mich auch, ich muss keine Angst vor Gott haben, sondern ich kann ihm vertrauen. Er ist für mich selbst ein Ruhepol. Wenn ich in meinem Leben gerade auch Unfrieden habe, dann kann ich zu ihm kommen, weil ich weiß, dass er der Gott des Friedens ist. Ich denke, es ist ein Privileg, es ist ein Segen, dass wir sagen dürfen, wir haben einen Gott des Friedens. Was bedeutet das für dich, wenn wir sagen, wir haben einen Gott des Friedens? Oder ich stelle mal ganz provokant die Frage, warum rebelliere ich immer wieder gegen Gott, wenn er doch der Gott des Friedens ist? Warum führe ich immer wieder Krieg gegen den Gott des Friedens, indem ich Sachen tue, wo ich weiß, dass sie nicht nach seinem Plan sind? Und als nächstes redet er über Jesus. Er sagt, der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut des ewigen Bundes. Er beschreibt Jesus als den großen Hirten, der wieder auferstanden ist, also auch als der unsterbliche Hirte. Es ist interessant, weil der Schreiber zum ersten Mal im gesamten Brief an dieser Stelle Jesus als den Hirten beschreibt. Und das ist ein Bild, was wir sonst schon öfters kennen. Aber ich glaube, der Schreiber hat es hier ganz bewusst verwendet. Er hat sich überlegt, jetzt schreibe ich diesen ganzen Brief. Was möchte ich meinen Lesern, was möchte ich euch noch als letztes mitgeben? Er hat auch vorher schon in Hebräer 13, 5 bis 6, dort hat er das schon, diese Rolle, die Jesus einnimmt, schon mit anderen Worten gesagt. Dort sagte über Jesus, denn er hat gesagt, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Und dann unsere Antwort, so können wir getrost sagen, der Herr ist mein Helfer. Ich werde mich nicht fürchten. Was kann mir ein Mensch tun? Diese Aussage können wir treffen, weil Jesus unser großer Hirte ist. Und gleichzeitig stellt es auch so das Verhältnis klar zwischen Gott und uns. Wir müssen uns nur mal das Verhältnis von einem Hirten zu einem Schaf vorführen. Und ich weiß, nicht jeder von euch mag es vielleicht, sich selbst jetzt mit dem Schaf zu vergleichen. Aber was ist die Rolle des Hirtens? Was sind die Fähigkeiten des Hirtens? Und demgegenüber, was ist die Rolle des Schafes und was sind die Fähigkeiten des Schafes? Man ist sich nicht so ganz einig, ob Schafe jetzt sehr schlau oder sehr dumm sind. Die einen sagen, Schafe sind total schlau, denn die Schafe erkennen die Stimme ihres Hirten. Und das gibt es öfter, also ob es das, ich sag mal, hier im Westen gibt, weiß ich nicht so ganz, aber ich kenne Geschichten aus der Türkei und aus dem Nahen Osten, dass dort sich mehrere Hirten zusammentreffen und die ganzen Schafherden auch zusammenkommen. Und wenn dann wieder ihre Wege gehen, dann muss der jeweilige Hirte nur halt rufen oder pfeifen und die Schafe folgen jeweils ihren Hirten. Die Hirten müssen keine Angst haben, dass sich die Schafherden irgendwie vermischen oder manche Schafe doch anderen folgen, weil die jeweiligen Schafe ihrem jeweiligen Hirten folgen. Andererseits haben Schafe auch manchmal so eine Gruppenmentalität und denken, wenn irgendwo Bewegung ist, dann gehe ich da mal mit. Also Schafe sind auch nicht so schlau. Es gibt eine Story, die ich gehört habe. Da haben sich in der Türkei, haben sich auch mehrere Hirten haben sich getroffen, die ganzen Schafherden zusammen. Und die Hirten, ich weiß nicht genau, was sie gemacht haben, ob sie gegessen haben oder so. Auf jeden Fall kam Bewegung in diese Schafherde rein. Man weiß jetzt nicht, was der Auslöser war. Vielleicht haben ein paar Schafe sind irgendwie wohin gegangen, dann sind andere denen gefolgt und plötzlich ist diese gesamte Schafherde in Bewegung. Und dann fängt diese Schafherde an zu rennen. Und das ist ein sehr hügeliges Gelände und am Ende ist knapp ein Drittel dieser Schafherde dann eine Klippe herunter gestürzt. Einfach, weil von diesem ganzen Tumult das nicht mehr zu bremsen war. Schafe, die blind einfach dem Vordermann gefolgt sind und gar nicht wussten, wo es lang geht. Und gar nicht wussten, warum sie überhaupt da lang gehen. Und ich denke, wenn wir dementsprechend denken, okay, wenn ich mich in die Rolle eines Schafes versetze, auf wen sollte ich lieber hören? Auf andere Schafe oder auf einen Hirten? Über Jesus wird gesagt, dass er der große Hirte ist, dass er ein unsterblicher Hirte ist, dass er ein liebender Hirte ist. Und auch wenn wir uns Jesus' Leben anschauen, was er getan hat, während er auf der Erde gewirkt hat, wo Menschen Mut zugesprochen hat, Dämonen ausgetrieben hat, geheilt hat, Leben wiederhergestellt hat. Das ist einem Hirten, dem ich mich als Schaf doch gerne anvertrauen möchte. Aber dann müssen wir uns auch wieder die Frage stellen, wie sieht es in meinem Leben denn gerade aus? Gibt es vielleicht Momente, wo ich merke, dass ich doch eigentlich vor diesem großen Hirten weglaufe? Oder gibt es Orte oder Momente, wo ich diesem großen Hirten gar nicht hinfolge? Und bevor ich jetzt zu dem richtigen Segensteil übergehe, der im zweiten Vers folgt, im Vers 21, möchte ich euch einmal eine Bedenkzeit geben und mir selbst auch. Dass wir einfach eine Minute Bedenkzeit haben, wo wir uns fragen, wie stehe ich zu Gott gerade? Zum Gott des Friedens? Gibt es Themen, wo ich gegen Gott rebelliere, gegen den Gott des Friedens? Oder wo ich merke, in der kürzeren Vergangenheit, da habe ich gegen Gott rebelliert. Wo ich Krieg gegen Gott führe, obwohl Gott doch das Beste möchte. Wo ich dem Hirten nicht hinfolgen möchte. Lass uns eine Minute darüber nachdenken. Nun, ich weiß nicht, was in euren Gedanken gerade sich aufgetan hat oder ob Gott gerade auch zu euch gesprochen hat. Aber dieser Segen geht sehr positiv weiter. Und zwar heißt es dann in Vers 21, wo es um diesen Gott geht, der mache euch tüchtig in allem Guten zu tun seinen Willen und schaffe in uns, was ihm gefällt. Und das sind gleich drei Segen in einem. Zuerst heißt es, der mache euch tüchtig in allem Guten, zu tun seinen Willen. Und ich finde das so stark. Wie oft denken wir, oh Herr, ich würde so gerne, aber ich kann nicht. Oder Herr, ich bin zu schwach. Oder man fühlt sich gewissen Aufgaben nicht gewachsen, gewissen Situationen nicht gewachsen. Und das Gute ist, wir müssen es nicht aus eigener Kraft tun. Der Schreiber sagt mit diesem Segen aus oder spricht diesen Segen zu, um zu sagen, wenn du aus eigener Kraft es nicht schaffst, oder wenn du es sogar aus eigener Kraft versuchst, ist es eigentlich falsch. Gott möchte dir diese Kraft schenken, der Gott des Friedens, Jesus, der große Hirte. Er macht dich tüchtig zu allem Guten. Das heißt, du musst es nicht aus eigener Kraft tun, sondern Gott schenkt dir die nötige Kraft, jetzt aber Komma, um seinen Willen zu tun. Aber wenn wir sehen, dass Gott der Gott des Friedens ist, dass der große Hirte, der ist das Beste für uns möchte, dann ist es, glaube ich, für uns auch das Beste, wenn wir seinen Willen tun möchten. Und dann geht es aber direkt weiter. Und er schaffe in uns, was ihm gefällt. Im ersten Segen, da rüstet Gott uns aus, damit wir seinen Willen tun können. Und hier im zweiten Segen, da sorgt er selbst dafür, dass es funktioniert. Das heißt, es kommt nicht darauf an, wie stark du bist. Selbst wenn du mit Gottes Kraft zu scheitern drohen würdest, dann wird Gott in dir schaffen, wie es ihm gefällt. Das ist natürlich jetzt wieder eine sehr komische Formulierung. Ne? Es wird Gott in dir schaffen, wie es ihm gefällt. Wir hätten lieber, wird Gott dich siegreich nach vorne bringen, genauso wie du es dir vorstellst. Aber dieser Segen heißt halt nicht, dass uns alles gelingen wird. Aber es bedeutet, dass Gott uns in allem begleiten wird. Und dass letzten Endes Gott alles gut machen wird. Auch wenn wir es im Weg oder während des Weges vielleicht gerade nicht immer genauso sehen können oder uns wünschen würden, dass wir doch dieses Endziel, das ja gut ist, doch sehen könnten. Aber wir können, es schafft in uns einen Frieden, wenn ich weiß, dass Gott mit mir unterwegs ist. Und vor allem, wenn ich weiß, dass ich nicht auf meine eigene Kraft schauen muss. Ich denke, es ist sogar fatal, wenn wir über uns selbst sagen würden, ich fühle mich sicher, weil ich stark bin. Ich fühle mich sicher, weil ich selbst für Sicherheit sorge. Es gibt diesen Spruch, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Und ich denke, dass dieser Satz total falsch ist. Weil dieser Satz sagt, du musst selbst tätig sein, du musst selbst aus deiner Stärke heraus arbeiten. John Piper hat mal gesagt, und er ist ein sehr bekannter Prediger, Pastor, Theologe in den USA, und er hat gesagt, es gibt nur einen einzigen Grund, warum er sozusagen glaubt, dass er nächstes Jahr immer noch Christ sein wird. Das ist, weil Jesus dafür sorgen wird. Nicht, weil er selbst so ein großer Theologe ist, weil er selbst so viel erkannt hat, weil er selbst so sicher in seinem Glauben ist. Denn er sagt, wenn ich auf meine eigene Sicherheit aufbaue, wenn ich denke, meine Sicherheit, die führt dazu, dann weißt du nicht, was das Leben noch für dich bereitstellen kann, was alles wieder in Unsicherheit bringen kann. Aber wenn du sagst, ich vertraue auf den großen Hirten, ich vertraue auf Gott, dann vertrauen wir auf den Richtigen. Und ich habe es in so vielen Situationen schon erlebt. Mein bester Freund, seine Mutter ist an Krebs gestorben. Und während diese Krankheit fortgeschritten ist, hat er immer wieder gesagt, wenn meine Mutter wirklich an Krebs sterben wird, dann werde ich nichts mehr mit Gott zu tun haben wollen. Und am Ende, als es so eingetreten ist, da war einfach nur dankbar, dass er über die gesamte Zeit spüren konnte, wie Gott ihn getragen hat. Und dass er sagen kann, ohne Gott hätte ich diese Zeit nicht so überstehen können. Ich kenne einen Mann, der ist gelähmt und der sagt, das ist gut so, wie es ist. Auch wenn es sich nicht gut anfühlt, aber Gott hat Frieden in mir geschaffen. Und ich weiß, dass Gott es gut machen wird. Auch wenn die Situation an sich keine schöne Situation ist. Bei meinen persönlichen Berufsaussichten. Ich weiß, dass Gott es gut macht. Und ich bin da total im Frieden mit. Und weiß, Gott hat genau den richtigen Weg für mich. Auch wenn es vielleicht nicht der gerade Weg ist, den ich mir von vornherein gewünscht hätte. Und ich denke, das ist die Stärke, die aus Gottes Kraft kommt, oder die aus Gottes Segen kommt. Dass Gott uns Kraft gibt, in jeglicher Situation, egal wie sicher oder unsicher sie zu sein scheint. Zusammenfassend könnte man diese zwei Segen beschreiben mit, Gott rüstet dich da aus, damit du bereit bist, dich für ihn einzusetzen, seinen Willen zu tun. Und dann sorgt er dafür, dass es gelingt. Aber gelingt wieder in dem Sinne, wie es für Gott halt richtig ist. Und wie wir es manchmal erst viel später sehen können. Und am Ende kommen wir vielleicht nochmal genau zu dem, was John Piper auch gesagt hat. Das schließt er wieder ab mit: Und erschaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Ehre, dass uns etwas gelingt. Die Ehre, dass wir das schaffen. Die geht nicht zu den Schafen, sondern zum Hirten. So wie John Piper sagt: Ich baue nicht darauf auf, meine Sicherheit auf, sondern ich baue alleine auf den Hirten. Und ich weiß, dass er für alles sorgen wird. Und ich denke, wenn wir als Schafe uns selbst auf die Schultern klopfen, weil wir sagen: Boah, wir haben das richtig gut gemacht, dass wir hier in der Herde geblieben sind. Ich glaube, dann schauen wir vielleicht doch zu wenig auf den Hirten. Ich habe in diesen zwei Segensversen 5 Segen insgesamt gefunden. Einmal die 2 bestehenden, dass wir den Gott des Friedens haben. Und dass das an sich schon ein Segen für sich ist, dass wir wirklich von Herzen sagen können: Wir haben einen Gott des Friedens, einen Gott, der mit uns Frieden schließt. Ein Gott, zu dem wir kommen können. Wir haben Jesus als den großen Hirten, der auf uns aufpasst, der uns heilen möchte, der auch das Beste für uns möchte. Und wo unsere Frage nur ist: Wie stehen wir zu dem Gott des Friedens? Wie stehen wir zu Jesus, dem großen Hirten? Folgen wir ihnen? Sind wir dankbar dafür? Oder merken wir immer wieder, dass wir doch unseren eigenen Ideen folgen, dass wir doch Ideen von anderen Menschen folgen? Und dass wir dann wieder zurückkommen, und da kommen die nächsten 3 Segen. Dass Gott uns tüchtig macht in allem Guten. Dass es nicht an uns liegt, besser zu werden. Dass es nicht an uns liegt, stärker dem Hirten zu folgen. Sondern dass es an ihm liegt, dass er uns dazu bereit macht, dass er uns zurüstet, dass er uns die nötige Kraft gibt. Dass wenn wir sagen: Herr, aus eigener Kraft schaffe ich es nicht, dann sagt Gott: Das musst du auch nicht. Ich schenke dir die Kraft. Und dann wozu? Um seinen Willen zu tun. Ich denke, das ist auch ein Segen, dass Gott uns darin segnet, seinen Willen zu tun. Denn wie zerstörerisch sind oft doch unsere eigenen Bestrebungen oder unser eigener Willen. Ich denke, dem Willen des Gottes Friedens, dem kann man vertrauen. Und selbst wenn wir merken: Hey, Gott macht uns zwar tüchtig und Gott schenkt uns Kraft, aber irgendwie läuft es nicht so, wie ich es mir vorstelle. Wir können uns sicher sein, dass Gott in uns schafft, was ihm gefällt. Dass es nicht auf uns ankommt, auf unsere Kraft ankommt, sondern allein darauf, was er macht. Das ist die Kraft, die aus Segen kommt, oder gerade auch die Kraft, die aus diesem Segen kommt. Und jetzt möchte ich überleiten zum Segensangebot. Wir möchten gleich füreinander beten und uns segnen. Das Gebetsteam wird sich nach hinten hinstellen. Wir haben hier gleich Instrumentalmusik. Und dann dürft ihr aufstehen, nach hinten gehen und für euch beten lassen, euch segnen lassen. Jetzt natürlich die Frage: Wer von euch sollte dieses Angebot denn annehmen? Denkt ihr vielleicht: Na, ich bin doch zu jung, um mich segnen zu lassen? Denkt ihr, man kann zu jung sein, um sich segnen zu lassen? Aber vielleicht ja andersrum. Vielleicht denkt ihr, ihr seid zu alt, um euch segnen zu lassen. Kann man zu alt sein, um sich segnen zu lassen? Auch nein. Vielleicht denkt ihr: Bei mir im Leben, da läuft schon alles perfekt. Ich bin zu heilig, um mich segnen zu lassen. Also, die Person darf sich gerne melden, dann segne ich sie persönlich, ja? Aber auch hier wieder, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist: Kann man zu sündig sein, um sich segnen zu lassen? Und da sage ich, nein, auch das nicht. Egal, wie du dich gerade fühlst, in welcher Lebenslage du bist, ob du denkst, ich habe viel zu viele Baustellen, um mich segnen zu lassen, oder auch wenn du denkst, ich weiß gerade gar nicht, ob ich wirklich eine Baustelle habe. Ich denke, jeder profitiert davon, sich segnen zu lassen und sich den Willen Gottes aufzeigen zu lassen. Und dementsprechend bin ich immer sehr froh über dieses Angebot, was wir am Anfang des Jahres haben und dementsprechend auch heute haben. Und ich sage, wer dieses Angebot nicht annimmt, der verpasst etwas. Ich spreche noch ein Gebet und dann starten wir in die Segensgebetszeit. Die Beter können sich schon nach hinten aufstellen und dann werden wir gemeinsam Segen empfangen. Herr, ich danke dir. Ich danke dir dafür, dass du der Gott des Friedens bist und dass du deinen eigenen Sohn gesandt hast in die Welt, weil du uns liebst, damit niemand von uns verloren geht, sondern jeder errettet wird. Herr, du hast deinen Sohn für uns geopfert, um Frieden mit uns zu schaffen. Und du hast deinen Sohn, den großen Hirten, auch wieder heraufgeführt von den Toten. Ich danke dir dafür, Herr. Und ich bitte dich, dass du jetzt in jedem Einzelnen von uns ja diesen Frieden auch sichtbar machen lässt. Ganz egal, welche Umstände uns gerade umtreiben oder wie wir selbst es gerade in unserem Herzen fühlen. Und ich bitte dich jetzt auch für die Gebets- und Segenszeit, Herr, dass du wirklich ganz persönlich zu jedem Einzelnen von uns sprichst. Ob wir an unseren Plätzen sitzen bleiben und ins Gebet mit dir kommen oder ob wir ja, jemand anderen über unser Leben beten und segnen lassen. Amen.